Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir gerade auch gesehen und gehört haben, dieser Predigttext führt uns in die ganz frühe Gemeinde zurück, wie fast alle Predigttexte, und er muss vielleicht so vom Hintergrund etwas beleuchtet werden. Paulus hat neben seiner Missionstätigkeit auch von der Jerusalemer Gemeinde die Bitte bekommen, für die Armen, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem zu sammeln, eine Kollekte zu sammeln. Jerusalem hatte ja einen tollen Anfang gemacht, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen. Sie haben alles miteinander geteilt, alles in eine Kasse geworfen und hatten, ja, ich möchte mal das Wort sagen, vielleicht zu einem frühen, eine kommunistische Idee, alles, wer zum Beispiel einen Acker hatte, den hat er verkauft, dann wurde alles in den gemeinsamen Topf geworfen und dann wurden alle davon versorgt. Irgendwie scheint das wohl nicht so gut geklappt zu haben. Jedenfalls war die Gemeinde nach einiger Zeit nicht mehr finanziell gut aufgestellt. Und nun hat Paulus die Bitte bekommen, für die Jerusalemer Gemeinde eine Kollekte zu sammeln unter den Heidengemeinden. Wichtig ist hier in diesem Zusammenhang vielleicht, es ist ein bisschen umstritten, woher das kam, die finanzielle Not in Jerusalem, ob das jetzt diese Methode war, so zu wirtschaften oder ob es vielleicht auch daran lag, dass es in Jerusalem oft Tumulte gab, also nicht mit der Gemeinde, sondern generell, dass die wirtschaftliche Lage unsicher war und dass deswegen alles schlechter wurde. Das wird in der Bibel nicht erwähnt. Aber ich denke, wir können vielleicht schon einmal daraus ableiten, Gott geht nicht so mit uns um, wenn wir in Not kommen, dass er erstmal sagt, du bist ja selber schuld. Oder dass überhaupt von Schuld gesprochen wird, sondern wenn eine Notlage da ist, wird es einfach als Notlage angesehen. Und nicht, hast du selber Schuld, das musst du dir selber zuschreiben oder so, sondern Gott geht anders mit uns um. Er möchte uns helfen. Wenn wir das, was Paulus getan hat, sehen und seine Begründungen hören, dann möchte ich diesen Text jetzt aus drei kleinen Perspektiven beleuchten. Heute wird die Predigt nicht so lange. Seid also nicht enttäuscht, wenn ich dann relativ früh aufhöre. Die erste Perspektive ist einmal die Perspektive der Empfänger, die ich uns vor Augen stellen möchte. Die Empfänger wurden, was Gottes Hilfe betrifft, auf eine Geduldsprobe gestellt. Damals war es nicht so einfach möglich, dass Paulus sich in ein modernes Verkehrsmittel setzt, schnell irgendwo hinfährt, Vorträge hält, Geld einsammelt und dann per Bank überweist. Sowas war nicht denkbar. Paulus hat für diese Kollekte überall in seinen Gemeinden gepredigt. Er hat den Gemeinden diese Kollekte ans Herz gelegt. Er hat ihnen gesagt, jeden Sonntag, wenn ihr zusammenkommt, soll jeder etwas zurücklegen, jeder soll etwas sparen und dann am Ende der Sammlung, dann sollte das zusammengefasst werden und mit insgesamt 9 Personen sind sie dann nach Jerusalem gegangen, um diese Kollekte zu überbringen. Das hat Zeit gekostet und das möchte ich deswegen uns einmal so vor Augen stellen. Gott hat dieser Gemeinde, er hätte ja auch sagen können, ich lasse irgendeinen reichen Menschen nach Jerusalem kommen, der die Gemeinde sofort mit Geld sponsern kann. Gott selber sagt in Haggai 2, Vers 4, mein sind Silber und Gold, finanzielle Probleme hat Gott nicht. Und trotzdem macht er nichts, was dieser Gemeinde sofort aus der Bredouille hilft, sondern er lässt diese Sammlung zu. Und das war einmal für diese Gemeinde eine Geduldsprobe. Wie geht's uns manchmal, wenn wir mit unseren Bitten und vielleicht auch mit unseren Nöten vor Gott stehen? Uns geht's doch oft auch so, dass wir eigentlich möchten, dass Gott sofort eingreift. Dass er uns nicht lange warten lässt. Hier sieht es so aus, dass die Jerusalemer doch eine ganze Weile einfach warten müssen, bis die Hilfe kommt. Dass Gott sie auf eine Geduldsprobe stellt und das gehört mit zum Glauben. Es gehört zu unserem Glauben, das sagt beispielsweise auch Jakobus in seinem Brief, Geduld ist Not, oder im Hebräerbrief steht das, damit ihr das Verheißene erlangt. Es, bei Gott, um das mal mit einem volkstümlichen Wort zu sagen, mahlen die Mühlen langsam. Oft rechnen wir dann schon kaum noch mit seiner Hilfe, wenn sie doch noch kommt. Also die Jerusalemer Gemeinde wurde auf eine Geduldsprobe gestellt. Das nächste, was Gott an den Empfängern mit dieser Sammlung auslösen wollte, es hatte den Heiden Christen gegenüber eine Skepsis geherrscht. Was sind das für Menschen? Es war diskutiert worden, dürfen die überhaupt so, wie sie sind, zur Gemeinde dazukommen? Eine eifrige und lebhafte Diskussion war entstanden darüber, darf man überhaupt, ohne Jude zu werden, Christ werden? Das ist in der Apostelgeschichte 15 uns überliefert. Also es war ein Misstrauen da. Es gibt ja auch heutzutage Misstrauen von Menschen gegeneinander, Menschen, die vielleicht zu einer anderen Kultur gehören, die ganz woanders herkommen. Kann man denen vertrauen? Jetzt waren die Heidenchristen dazugekommen und die Jerusalemer sahen sich plötzlich in der Lage, wir bitten letztlich um Unterstützung dieser Menschen. Und wenn wir das so sehen, dann können wir sagen, vielleicht alles, was da gewesen sein mag, wir sind die Geistlichen, wir sind die Ersten, die dabei gewesen sind, wir sind die maßgebliche Gemeinde. All das mag zerbröckelt sein unter diesem Bewusstsein, wir sind auf die anderen angewiesen. Und von daher kann es manchmal auch gut und hilfreich sein, wenn jemand, der meint, ich brauche niemanden, ich bin derjenige, auf den die anderen angewiesen sind, selber mal in eine Situation gerät, in der er angewiesen ist auf den, den er vielleicht gar nicht so hoch eingeschätzt hat. Und wenn der andere dann bereit ist zu helfen, dann ist es eigentlich eine ganz großartige Sache. Dadurch kann dann vielleicht auch manchmal etwas umgedreht werden davon, dass der eine meinte, ich bin, also wie die Jerusalemer Gemeinde, wir sind die eigentlich diejenigen, die zu sagen haben, und die anderen, die dürfen mitmachen. Und hier wird dann das praktisch umgekehrt, dadurch, dass plötzlich die Jerusalemer sehen, wir sind angewiesen auf die Hilfe derer, gegen die wir skeptisch waren. Und manchmal ist es ja auch so in unserem Leben, dass Menschen, denen wir mit Vorurteilen vielleicht begegnet sind, für uns zum Segen werden. Und andere vielleicht, auf die wir große Hoffnung gesetzt haben, überhaupt nicht. Auch das ist etwas, was Gott hier, denke ich, im Sinn hat, wenn er sagt, ich möchte der Gemeinde, der Jerusalemer Gemeinde, durch die Heidenchristen helfen lassen. Die sollen sehen, dass die anderen Menschen sind, die bereit sind, für sie da zu sein, dass es Geschwister sind. Und das Letzte, oder das, was in Bezug auf die Empfänger zu sagen ist, Paulus verbindet damit den Gedanken, sie sollen die anderen Christen, die Christen aus den Heiden, zu lieben beginnen. Es soll einfach eine Verbindung entstehen, es soll ein Miteinander geben. Es soll nicht mehr unterschieden werden, das sind die und das sind wir, wir waren die Ersten und die anderen sind, weil wir das erlaubt haben, mit dazugekommen, sondern es soll ein Miteinander werden. Und insofern kann man sagen, ist es für die Empfängergemeinde, für die Jerusalemer sicherlich etwas gewesen, das Gott ihnen zeigen möchte, ihr sollt lernen, dass die Neuen, die dazugekommen sind, nämlich die Heidenchristen, dass sie Geschwister sind und dass ihr sogar auf sie angewiesen seid, dass sie auch für euch da sind und genauso für euch sorgt. Und Paulus argumentiert das dann so, dass er sagt, das Geistliche habt ihr ihnen gegeben, aber ihr braucht das, so sagt das den Korinthern, die brauchen jetzt das, was zum Leben notwendig ist, von euch. Also ein gerechter Ausgleich. Und es soll ja, und das ist auch wichtig, angesichts dieses Textes dann zu beachten, es soll zwischen Christen, zwischen Geschwistern nicht ein Verhältnis entstehen, so ein schiefes Verhältnis, dass man sagt, der eine nimmt nur immer, das sagt ja Manfred Siebald in seinem Lied auch, gut, dass wir einander haben, der eine ist immer der Empfangende und der andere ist immer der Gebende. Es ist in Gottes Gemeinde so und auch in seiner Kirche so, der eine ist mal der Empfangende und mal der Gebende und umgekehrt. Jeder braucht den anderen und jeder wird vom anderen gebraucht. Und da, wenn wir heute die Gemeindejubiläen bedacht haben, dann habt ihr das ja auch auf vielfältige Weise erlebt, dass in der Gemeinde man persönlich sich einsetzen kann, dass man von anderen gebraucht wird, aber dass man immer wieder auch Zeiten hat, in denen man dankbar ist, von der Gemeinde getragen zu werden. Da soll die Gemeinde und die Kirche wie ein Netz sein. Jeder Einzelne ein Knoten, jeder Knoten wird getragen und jeder Knoten trägt. Und dann die Geber. Was sagt Paulus zu denen, die geben? Was sollen die aus diesem Prozess mitnehmen? Was ist für sie gesagt? Paulus öffnet ihnen einmal die Augen darüber, dass er sagt, Gott wird euch das erstatten, was ihr gebt. Wenn ihr reichlich gebt, das wird ja ganz zu Beginn gesagt, wer reichlich sieht, der wird auch reichlich ernten. Er sagt denen, wenn ihr bereit seid, das, was Gott in eure Hände legt, mit anderen zu teilen, dann wird Gott euch immer wieder auch Dinge in die Hände legen. Ihr sollt das, was euch anvertraut ist von Gott, sollt ihr dann als Mittel sehen, als Mittel und Weg, Liebe zu üben, etwas anderen weiterzugeben. Da steht Paulus in einer Linie mit John Wesley, beziehungsweise John Wesley hat davon Paulus gelernt, dass er gesagt hat, das, was Gott uns gibt an Geld und Gütern, das ist eigentlich dazu gedacht, dass wir es als Mittel gebrauchen, anderen Gottes Liebe weiterzugeben und sie ihm bekannt zu machen. Und insofern wird den Korinthern gesagt, ihr sollt, indem ihr gebt, sollt ihr darauf vertrauen, Gott wird euch nicht leer lassen, sondern er wird euch immer wieder neu mit neuen Gaben versorgen. Das heißt, sie sollten einerseits lernen, auf ihn zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass ich geben kann und dennoch nicht arm werde. Das steht schon in den Sprüchen, ich weiß jetzt nicht genau, unter welcher Kapitel und Versnummer, aber dort steht, der eine gibt und gibt und gibt und hat immer mehr und der andere hält alles für sich und wird immer ärmer. Ärmer sicherlich im Herzen ohnehin, aber auch vielleicht ärmer im Materiellen. Und Paulus möchte, dass diese junge Gemeinde lernt, dass es dazugehört, dass der Glaube gleichzeitig nicht nur in Worten besteht, sondern der Glaube auch in der praktischen Tat, auch der Tat des Gebens besteht. Auch ein Gedanke, den wir so mitnehmen können. Und Paulus geht dann noch weiter. Er möchte auch den Empfängern zeigen, wer zur Gemeinde gehört oder wer zur Kirche gehört, der kann nicht nur an sich selbst denken. Das gilt für eine Gemeinde, das gilt auch für eine Kirche und das gilt auch für jeden einzelnen Christen. Das ist dann noch wieder das, wir haben es eben von der Empfängerseite gesehen, das, was ich habe, ich kann nicht an der Not meines Nächsten einfach vorbeigehen. Das, was der andere für ein Problem hat, ist auch mein Problem. Und deswegen, Paulus möchte auch dieser Gemeinde die Augen öffnen, die Christenheit besteht nicht nur aus Korinth, sondern es geht darüber hinaus. Ihr seid genauso mit der Not verbunden und für diese Not verantwortlich in Jerusalem, wie für eure eigenen Angelegenheiten. Also Paulus denkt in großen Zusammenhängen und er möchte einfach, dass wir Christen ein offenes Auge dafür haben, dass Gott möchte, dass wir füreinander sorgen, füreinander da sind. Also insofern möchte auch diesen Korinthern den Blick öffnen. Und dann sagt er noch etwas ganz Wichtiges, was gleichzeitig auch vielleicht so eine Art Lackmustest für ihren Glauben ist. Er sagt, dass in Ewigkeit die Großzügigkeit, die wir als Christen ausüben, nicht vergessen wird. Das erinnert so ein wenig an das Wort, das Jesus sagt, an einigen Stellen, dass wir uns Schätze sammeln sollen im Himmel. Und warum ist das so ein Test für den Glauben der Korinther? Der Test besteht darin, wenn ich glaube, dass ich eine Zukunft bei Gott habe, dann ist es sicherlich auch so, dass ich dort dass ich auch Interesse habe, mich dort einzurichten, um das mal so salopp zu sagen. Auch mal eine Summe hinzuüberweisen, damit, wenn ich ankomme, nicht vor einem leeren Bankautomaten stehe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr hergeholt, das Bild. Aber er sagt, ich weiß ganz auch nicht, wir werden vielleicht keine Schätze im Himmel brauchen. Aber Jesus sagt, denkt auch daran, euch da Schätze zu sammeln. Das heißt, nehmt auch die Ewigkeit ernst. Und in dem Maße, wo ich sage, ich muss alles für mich behalten. Wir sehen das am reichen Jüngling, der sagt, er kann sich von nichts trennen. Jesus sagt ja zu ihm beispielsweise auch, du wirst einen Schatz im Himmel haben, wenn du deine Güter dem Armen gibst. Nicht, dass jeder seine Güter den Armen geben soll. Wir haben es gesehen bei Jerusalem, das war auch nicht so günstig unter Umständen, sondern ich denke, es ist besser, dass wir Verwalter sind dessen, was wir haben, dass jeder sich als ein Verwalter ansieht und in Einzelfragen dann überlegt, wie und wo kann ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, auch für andere da sein, die in Not sind. Aber dass wir nicht alles weggeben und dann stehen wir selber da und sind in Not, sondern dass wir uns als Verwalter der Güter sehen, die uns anvertraut sind. Auch ein methodistischer Gedanke, den Wesley immer wieder gepredigt hat dann. Und von daher, dieser Gedanke, sammelt dir Schätze im Himmel, stellt schon einmal die Gemeinde vor die Frage, oder dieser Gedanke, es wird in Ewigkeit nicht vergessen werden, bin ich überhaupt ein Mensch, der seine Perspektive darauf ausgerichtet hat, einmal dort zu sein, einmal in der Herrlichkeit Gottes zu sein, einmal im Himmel zu sein? Ist das überhaupt eine Option? Ist das eine Perspektive für mein Leben? Und wer diese Perspektive hat, wer die Perspektive der Ewigkeit angenommen hat, das ist ganz selbstverständlich für Jesus, für Paulus und auch sonst, der geht mit seinen Gütern anders um als derjenige, der diese Perspektive nicht hat. Denn wer diese Perspektive auf die Ewigkeit hat, der muss nicht im Hier und Heute alles, was möglich ist, noch mitmachen, um Kramermarkt gehen und mit einem Karussell fahren, da würde ich sterben, aber jedenfalls, oder irgendwie alles machen, was irgendwie machbar ist, sondern der kann auch auf Dinge verzichten, um anderer willen. Und der kann auch mit diesem Gedanken leben, mein Schatz ist im Himmel. Wobei natürlich das Optimale wäre, wenn der Schatz Jesus ist. Ne? Aber auch dieser Gedanke, und jetzt vielleicht, also insofern sollten die Korinther ihren Blick geweitet bekommen, dafür als Gemeinde sind wir nicht nur auf unsere Stadt verengt, sondern wir haben einen weiteren Blick. Das würde dann im Einzelfall heißen, als einzelner Christ, als einzelne Christin bin ich nicht auf mich selbst verengt, sondern ich richte meinen Blick auch auf meine Geschwister und nehme teil an deren Nöten und bin auch bereit, ja, für sie da zu sein, wenn sie mich brauchen. Paulus hat letztlich in beiden Gruppen ein Ziel gehabt und etwas gesehen, das denke ich auch das Ziel Gottes war mit dieser Sache. Und zwar das Ziel, es sollte eine Verbindung entstehen. Es sollte eine Verbundenheit entstehen, ein Band der Liebe, das hält. Ein Band der Liebe, in dem jeder weiß, wenn ich in Not bin, wird der andere für mich da sein. In dem jeder weiß, der andere meint es gut mit mir. Und in dem die Vorurteile, die vielleicht gewesen sind, auch zu zerbröckeln beginnen und eine herzliche Gemeinschaft entsteht. Das war letztlich die Vision, die Paulus in seinen Briefen immer wieder deutlich macht. Es ist die Vision Gottes für uns als Einzelne, als Gemeinde und auch als Kirche, dass ein Band der Liebe uns umspannt und dass wir in gegenseitiger Solidarität miteinander leben. Vorhin habe ich keine Grüße gesagt nach Antonsthal, das möchte ich dann an dieser Stelle auch betonen. Und ich freue mich auch, wenn so Fäden und Verbindungen auch zwischen einzelnen Gemeinden und einzelnen Familien dann laufen. Und nehmt die Grüße bitte ganz herzlich mit auch, dass wir miteinander verbunden sind mit vielen Christen auch in unserer Welt, auch aus anderen Kirchen. Und ich denke, diese Verbundenheit, die soll auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass einer für den anderen da ist. Und insofern, Gott, das sehen wir hier, Gott lässt jedes Jahr wieder neu wachsen. Wir haben jetzt drüber gesprochen, kurz nach den Dürrejahren, die wir hatten, könnte man hier auch manches, vielleicht hätten wir Trockenobst hinlegen sollen. Nein, wir werden wieder mit frischen Sachen versorgt. Und ich denke, keiner von uns brauchte sich, als Trockenheit angesagt wurde und immer wieder die Katastrophenmeldungen in den Medien kamen, keiner von uns hat damit gerechnet, dass eines Tages er in den Supermarkt kommen würde oder in ein anderes Geschäft und plötzlich sind die Regale leer. Oder gibt es jemanden, der das befürchtet hat? Ich denke nicht. Also insofern, wir dürfen darauf vertrauen, Gott versorgt uns reich und er möchte uns gleichzeitig deutlich machen, auch an diesem Abschnitt aus dem Korintherbrief, er versorgt uns, damit auch wir in der Lage sind, für andere zu sorgen. Amen.